persönlich täglich bediene zu können. Muss man nicht unbedingt von vorne anfangen, aber man sollte kapitelweise oder manchmal auch so buchweise lesen, dass nicht alles gleich mit einmal kann man gerne. Da mache ich manches Mal, dass ich auch das Buch so durch miteinander durchlese, einfach, dass man wieder etwas auffrischt. Kann man im Alten Testament anfangen, da gab es sehr viele Geschichten. Meistens macht man das mit Kindern, dass man die so die Bibel nahe bringt. Kann man im Neuen Testament anfangen, das Leben von Jesus und die sehr unterschiedlichen Zeugenberichte. Oder wenn man dort fortfährt, diese unterschiedlichen Lehrbriefe. Und einer an die Korinther, das ist eine Stadt im südlichen Griechenland, hat Paulus mehrere Briefe geschrieben. Zwei davon finden wir hier im Neuen Testament. Und aus dem ersten Kapitel vom ersten Brief, das unser heutiger Predigt ist. Also, erster Brief an die Korinther, Kapitel 1. Das ist ein sehr grundlegender Text. 2000 Jahre vorneweg geschrieben. Ich fange mal an mit dem Vers 18. Das Wort vom Kreuz. Man könnte das ganze Evangelium, das ganze Christentum auf diese Sache reduzieren. Das Wichtigste im Glauben ist das Wort vom Kreuz. Warum?
Weil das Sterben von Jesus für uns, anstelle von uns.
Genau. Es ist der Dreh- und Angelpunkt der Liebe Gottes zu uns, dass er nämlich seinen sündlosen Sohn an unserer Stelle als Bürger hat die Strafe für die Sünden aller Menschen getragen. Damit wir frei sind. Deswegen kann man Gott nahe. Deswegen kann man mit einem guten Gewissen zu ihm gehen. Wenn wir es ist einladend, unser Herr zu sein, und wenn wir glauben, dass er unsere Sünden vergibt. Das ist diese ganze, ich sag mal, das ganze Christentum ganz kurz zusammengefasst. Und als Beweis, dass Gott dieses Wort vorangenommen hat, ist Jesus nicht im Tod geblieben, sondern wieder lebendig und lebt. Deswegen kann man wirklich bis heute in einer Beziehung zu ihm gehen. Und das, was viele beschreiben, dass Gott ihnen redet oder dass sie mit einem Mal ein anderes fühlen oder denken oder handeln kriegen. Was davon zuerst ist, ist ganz unterschiedlich. Die Leute, die erleben ein Gefühl von Liebe, wie sie es nie vorher in ihrem Leben hatten. Es gibt Leute, die denken mit einmal an. Für mich war das eine erstaunliche Erfahrung. Ich habe mit einem Mal, das habe ich als Jugendlicher noch erlebt, mit einem Mal gewollt, was Gott will. Dass dem ich jahrelang immer ausgewichen bin durch ihn. Ich wusste, dass Gott will. Aber ich habe immer gehofft, wenn ich ihm irgendwas seinem Brötchen gebe, dann lässt er mich alles andere selber machen. Mit einem Mal hat sich das verändert. Und ich will, was Gott will. Und beim anderen ist es tatsächlich zuerst das Tun. Es verändert sich sein Umgang mit Menschen. Das, was ihm früher Spaß gemacht hat, ist mit einmal ohne Bedeutung geworden. Das ist ein Unterschied. Das kann für jeden, hat es in ganz persönlichen Beziehungen, ganz persönlichen Umgang. Also, ab Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Tor. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ist wirklich eine große Scheidung zwischen den Menschen auf der ganzen Welt. Ernsthaft, was ist das für ein Blödsinn? Kann man sowas glauben? Und für den anderen würde es zum Drehen halten. Dem, die verloren gehen, ist es Blödsinn, Bohas. Denen aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es wird geschrieben.
Und da kann man sich fragen, wie kann Gott seine wichtigste Information in so eine banale Sache legen?
Ich glaube an Jesus, dass er für meine Sünden gestorben ist am Kreuz, oder ich glaube nicht.
Wie kann das denn das Zentrum in der ganzen Religion sein?
Das wird hier erklärt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Das hat Gott vorneweg gesagt. Und dann kommt die Frage von Paulus, wo ist denn der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreifer dieses Zeitlaufs? Das bedeutet, damals schon, aber bis heute ist das genau gleich geblieben, waren nicht die Philosophen, die großen Denker, die klugen Leute, die Studierten, diejenigen, die diese Erfahrung hatten. Warum? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Ich sage das mal an einer Stelle, wo mir das auch noch als junger Mann bewusst geworden ist. Es gab zu DDR-Zeiten diese Reklambuchreihe Leipzig Bibel. Und da hatte ich mir zwei so kleine Häschen gekauft. Das war altgriechische Heilkunst und afrikanische Heilkunst. So ein kleines Bändchen. Die altgriechische, ich glaube, ich habe die sogar noch zu Hause. Die altgriechische Heilkunst war diese großen, bis heute berühmten Ärzte, Galen, Hippokrat, diese Leute, auf die man heute noch die ganze Medizin begründet. Und deren Wissen, deren Weisheit, haben die ja niedergeschrieben, und das wurde ja aufgelegt, richtig? Das Deutsche übersetzt, das Altgriechisch, das kannst du lesen. Was diese Weltweisen, die klügsten Mediziner der damaligen Zeit für die Behandlung der Kranken geschrieben haben, sagst du heute, was für ein totaler Schwachsinn. Und zwar, aus folgendem Grund, wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, die Griechen haben ja nicht das Periodensystem der Elemente, wie wir das von Mendeleev kennen, sondern wir hatten die, wie viele Elemente? Die vier Elemente Lehrer. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Genau. Und so war ihr ganzes Denken und dem zugeordnet wurden vier Körpersäfte. Blut, Schleim, schwarze Galle, grüne Galle. Und zwar wurde das in Bezug zu diesem also System dieser Elemente. Und dann steht drin, bei deren der Krankheit ist, also Fieber, hieß dann, es ist zu viel Feuer im Körper. Wenn das Fieber verbunden ist mit Schleim, also mit Husten zum Beispiel, dann ist zu viel Wasser, Feuerwasser, Erde, Luft. Ja, also jedem Element wurde eines dieser Säfte zugeordnet und dann muss das und das ergänzt werden oder dagegen. Das heißt, du musst bei dem und der Krankheit, musst du den, ich sag mal so, platt in die Sonne legen und der andere muss ihm Wasser zu trinken geben und da muss er, da hat er zu wenig Galle, da musst du das und das machen und so weiter. Und das waren die Weltweisen der damaligen Zeit. Interessant ist Folgendes. Deren Medizin hat in 10% geheilt, in 80% verbessert und in 10% versagt. Exakt dasselbe Verhältnis wie heute. 10% von Krankheiten werden durch das jetzige Medizinsystem geheilt, 80% werden unterschiedlich verbessert und bei 10% versagt sind die Leute sterben. Und dasselbe ist durch die afrikanische Heilkunst, die total anders ist. Ziegenhorn, Elefantenscheiße, irgendwelche Dinge wurden verordnet von den Medizinmännern und es hat geholfen nicht. Das, ihr Lieben, müssen wir wissen, ist nicht nur mit der Weisheit, das war ja nur ein Beispiel, der Medizin, sondern das ist mit der Weisheit der ganzen Welt. Und Gott hat diese Weisheit zunichte gemacht durch eine einfache Sache, die auf der ganzen Welt gilt. Bei Religionslosen, Animisten, bei sogenannten Christen, die irgendwie so aufgezogen sind oder in solchen Ländern damit konfrontiert wurden, bei Muslimen, bei irgendwelchen Stammeskulten, überall gilt diese Botschaft. Das Wort vom Kreuz rettet Menschen. Gott hat die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht, den, und ich lese das mal weiter, denn weil die Weisheit Gottes, also Vers 21, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt die Glauben zu retten. Also alles theologische Studieren, alles fromme oder philosophische Reden rettet keine Menschen. Das ist so diese kleine Einschränkung, die ich dir mitgebe. Setz nicht zu viel Hoffnung in diese Therapie. Sicher kriegst du wichtige Tipps, aber du kriegst auch gleichzeitig wahrscheinlich einen Haufen Schwulst, der dich nicht retten wird. Das muss man wissen, dass man nicht enttäuscht ist oder sich zu sehr auf diese Dinge verlässt. Gott gefiel es durch die Torheit der Predigt, also durch die Einfachheit, durch dieses Primitive dessen, was er den Menschen anbietet, die Glauben hinzuretten, weil sowohl Juden, das waren die damals frommen Leute, Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Das waren so die beiden großen philosophischen Konzepte damals, die religiösen. Juden sagen, wenn das wirklich stimmen soll, dann muss Gott das beweisen. Und die Griechen, die andere Kultur hat gesagt, wenn das wirklich stimmen sollte, dann müssen das die Philosophen beweisen durch ihre Schlussfolgerung. Und zwar gab es dann wieder unterschiedliche Schulen, die Stoiker und die Epikureer, die einen, die sagen, also nur das ist Wahrheit, was Leute ruhig macht, und die anderen sagen, nur das ist Wahrheit, was Leuten Freude macht. So ganz kurz zusammengefasst. Das ist heute ja nicht anders. Die einen sagen, reg dich nicht auf, wenn sie zu viel da trinken, ein bisschen. Und die anderen sagen, weißt du, wie langweilig ist. Hau den kleinen Kick ein, dann hast du wieder Freude am Leben. Es hat sich nichts geändert in Jahrtausenden. Die Menschen versuchen immer auf dieselbe Weise, irgendwie ihrem Leben Sinn zu geben. Gott gefiel es, durch die Torheit der Predigt den Glauben zu retten. Deswegen predigen wir Christus als gekreuzigt. Für die Juden in Ärgernis, für die Griechen in Dummheit. In Ärgernis deswegen. Die Juden haben gesagt, wenn Gott den verheißenen Messias sendet, dann muss das ganz groß, dann muss unser Leben komplett verändert werden. Das denken sie heute übrigens auch. Deswegen sind sie so brutal in Palästina. Weil sie hoffen damit, die Ankunft des Messias zu beschleunigen. Wir sagen, wenn es Israel ganz scheiße geht, dann wird Gott endlich den Messias schicken. Dass er den schon 2000 Jahre von sich weggestoßen hat. Das gehört zum Gericht Gottes. Wenn man nämlich nicht kommt, dann bleibt man verfinstert, dann bleibt man in der Torheit des eigenen Herzens gefangen. So, das machst du schon auszudrücken. Dann verheppert man sich in seinen eigenen Ideen. Banal gesagt. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit, den Berufenen selbst aber, so für Juden als Griechen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für jeden, der glaubt, erschließt sich irgendwann dieses Faszinierende, dass man sagt, boah, so einfach. Ich erinnere mich nämlich auch an diese Zeit in meinem Leben, als ich gemerkt habe, ich hatte eine Phase durch, da ging es mir, wie man das schon Luther erzählt, der um jeden Preis, weil er so ein tiefes Sündenerkenntnis oder Bewusstsein hatte, dass ich alles versucht habe, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Ich war bereit, Versprechen abzugeben und so, aber das hat den Druck nicht weggenommen. Und dann kommt eines Tages, ich habe dann viel so fromme Literatur gelesen und ich lese so einen Text, bis heute kann ich mich erinnern, Auslegung über den Römerbrief, in Juli Reuk von irgendeiner Konferenz von 1908. Ich lese das und mitten im Text stand das Wort Gnade. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und als ob mir ein Vorhang weggezogen wird, verstehe ich mit einem Mal weder mein Versprechen, mein Kämpfen, mein Anstrengen, mein Versuche irgendwie meine Sünden wegzukriegen, retten mich, sondern es ist Gottes Gnade. Ich muss ihm kein Versprechen machen, ich muss nichts beweisen. Es ist Gottes Gnade, die uns rettet. Ich war so überwältigt, ich bin nach Hause gefahren, war zu der Zeit allein im Wald, habe das nicht unter Menschen ausgehalten, habe es alleine nicht ausgehalten, bin nach Hause gefahren, war tief beeindruckt, konnte die ganze Nacht nicht schlafen und habe dann mit Gott gebeten und gesagt, Gott, wenn du so bist, dass du das alles wegnimmst, dann gehört er mir ganz so weg. Dann gebe ich heute die Herrschaft über mein Leben in deine Hand. Ich bin tief dankbar bis zum heutigen Tag. Das war der Anfang eines neuen Lebens. Wirklich ein Anfang. Man wird von Neuem geboren, ist dann wie ein Baby, ist angewiesen, dass andere einen begleiten, lehren, versorgen, dass man an ihnen lernt, beispielhaft. Was bin ich dankbar, was für eine vielen außergewöhnlichen Vorbilder. Ich hatte Männer, Frauen, Jüngere, sehr viele Ältere, die alleine durch ihr Leben ein Beispiel gegeben haben, wo in mir eine Sehnsucht geweckt wurde. Herr Jesus, so möchte ich sein. Ich hatte oft gar keine Hoffnung. Ich habe gedacht, ja, das sind so heilige Leute. Kommst du nie hin. Aber diese Sehnsucht, dieses innerste Beten für Gott und nach und nach verändert uns. Ich hätte nie denken können, dass ich fröhlicher und von Herzen mit Freude und Frieden erfüllter Mensch bin. Ich habe jahrelang so schwere Depressionen gehabt. Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn ich höre, dass Menschen Depressionen haben. So schreckliche Gedanken. nicht eine Nacht, sondern jahrelang jede Nacht wach zu werden mit Panik, mit zerstörerischen Gedanken. Und nicht das in den Griff zu kriegen. Ich habe gedacht, ich habe es geschossen. So eine Quälerei des Lebens. Und Gott verändert das bis ins allerletzte und innerste. Und ich möchte euch Mut machen, diesen Weg zu gehen, weil das Beste kommt ja noch. Uns aber, sowohl Juden als Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen, das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und seht eure Berufung an, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, also aus menschlicher Sicht, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden macht, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden macht, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, auf dass das, was nichts ist, und das, was nichts ist, auf das er das, was etwas ist, zunichte macht. Wisst ihr, was das heißt? Warum bin ich mit dieser tiefen Eule seit Jahrzehnten mit Suchtkranken, Kriminellen und sonst wie ausgestoßenen Menschen zusammen? Weil das die von Gott auserwählten Menschen sind. Das ist das Besondere. Gott wählt die, die aus der Gesellschaft ausgestoßen sind. Wenn wir ihm glauben, dann veredelt er uns zu dem Besten, was es gibt. Dann kriegt unser Leben ein ewiges Gewicht. Es gab jetzt in diesen letzten Tagen, ja, unter anderem auch so verschiedene Filmmitschnitte wie Wolfgang Schäuble wäre. Großer Auftritt in der Kirche und dann haben sie so irgendeinen Ehrenfriedhof gefahren. Es hat mich erschüttert. Mit Mitte der Jahren, ja, da war der ganze Geschwader von Leuten von weg und dann kommt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und der Vorsitzende der CDU und dann kommt irgendwann die Familie und so. Aber was das vorneweg ist, drei Uniformierte mit seinen Orden. Bundesverdienstkreuz am Band und keine Ahnung, was sonst. Und natürlich über Tode spricht man nicht, es gab vorneweg, als er gestorben ist, es gab viel Böses im Netz. Also man hat sich, es war ein gehasster Mann von sehr vielen Christen. Aber dann bei der Beerdigung, dann war man voll des Lobes. Wisst ihr, was ich geschrieben habe? Ich habe das kommentiert. Den Gottesfürchtigen, ich habe das etwas in unserer Sprache, den Guten folgen ihre Werke ins Jenseits. Steht in der Ordnung. Weil die den Herrn fürchten, folgen ihre Werke nach. Den anderen werden wenigstens ihre Orden vorne weggebracht. Das ist nicht eine Schmähung, aber das ist eine Tatsache, ihr Lieben. Dieser Mann galt als der prominenteste Politiker, mehr als 50 Jahre ununterbrochen Mitglied des Bundestages. Was nimmt er mit? Nichts. Wirklich nichts. Deswegen muss man ihm seine Anerkennung von Recht haben. Das ist das bisschen Ehre, was von so einem geopferten Leben bleibt. Er hat auch sein Leben geopfert für die Politik. Seine Tochter hat bei der Traueransprache in der Kirche gesagt, ja, also sie ist dankbar, ihr Vater hat ihnen vorgelebt, wie man mit sich im Reinen stirbt. Es ging ihm in der Nacht vorweg noch mal ein bisschen besser und dann hat er früh gescherzt und hat gesagt, naja, es geht ihm so gut, er könnte schon noch schnell ein paar weltpolitische Probleme lösen. Was für ein armer Mensch. Den diesseits verhaftet. Will mal einer von uns so sterben? Ich hoffe. Wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dann kriegt unser Leben im ewigen Leben. Kann sein, dass die Menschen sagen, war der Wissensläufer. Ich sage das deswegen, ich bin vor Jahren in dieser Region schon erschüttert gewesen. Da war einer, ein geretteter Alkoholiker aus Cancun, nach der Wende, der war vor der Wende, hat er schon aufgehört zu trinken, der war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre frei. Er war dann arbeitslos geworden, weil die LWG zugemacht hat. Und er hatte Berechtigung für verschiedene Baumaschinen und so weiter. Und da hat er mich mal gefragt, du kannst mal. Ich war überrascht, dass er keine Arbeit hatte. Ich wusste, dass unser Straßenbaubetrieb Leute gesucht hat. Dann habe ich gefragt, kannst du mal fragen? Und da bin ich hin. Ich war sehr mit dem Chef befreundet. Bin ich immer noch. Aber ich sage, du weißt, du brauchst immer Leute. Ja. Ich sage, du, der und der. Der würde gerne bei dir arbeiten. Boah, der Säufer. Den habe ich doch vorige Woche noch besoffen auf der Straße gesehen. Ich war. Der Mann war 10 Jahre rückfallfrei. Frei. Nicht nur trocken, frei. Aber weil er vorne 10 Jahre getrunken hat und aus einer Trinkerfamilie kam, war das in der Wahrnehmung seiner Umgebung festgefressen. Das ist doch der Soll. Der war noch letzte Woche besoffen. 10 Jahre neues Leben haben nicht ausgereicht. Den Blick seiner Mitmenschen. Das mag uns so gehen. Völlig egal. Wichtig ist, wie Gott uns sieht. Wenn Gott uns sieht als neue Menschen, als seine Kinder in Jesus Christus, dann ist es vielfach für Menschen uns sehen. Und ich sage letztes dazu. Der Apostel bezieht sich dort auf eine Stelle im Propheten Jeremia, ganz am Ende, Jeremia 9. So spricht der Herr, also Jeremia 9, Vers 22. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, sich rühmen heißt, stolz von sich reden. Wer sich rühmen will, rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das, ihr Lieben, ist wichtig. Denn wenn uns vorneweg gesagt wird, dass Gott das Waffe, das Törichte, das, was nichts geachtet ist, auswählt, dann kann es passieren, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass unser Selbstbewusstsein kaputt ist. Dass er, naja, einmal solche, immer solche. Ja, einmal Kriminelle, immer Verbrecher. Gott will das nicht. Wer sich rühmen will, rühmet sich dessen, dass er klug ist. Das, ich sag mal so, das haben wir vorhin von Atatürk, ganz einfach. Aber der hat das gemacht. Er hat sich gerühmt, dass er Vertrauen in Gott hat. Dies, das dürfen wir. Gott sei Dank. Ich habe mal so gelebt, aber es hat was Neues angefangen. Ich habe Gott kennengelernt. Und das dürfte gerühmt werden. Denn wir haben den Gott kennengelernt, der Gerechtigkeit und Recht. Und? Was ist das denn? Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auf der Erde gibt. Das ist, wir lieben mit dem Gott haben wir es zu tun. Mit einem barmherzigen und einem gerechten Gott. Und deswegen dürfen wir stolz sein, wenn wir den kennen und wenn wir den folgen. Da kann man stolz sein. In unbarmherzigen und ungerechten Welt. Wir gehören zur anderen Seite. Und deswegen, lasst uns mit Freude dieses Jahr gehen. Amen. Amen.